Welcome everyone.
Willkommen zu unserer Reihe Eisberg voraus. Heute wollen wir über die australische Blaupause für die neue Weltordnung sprechen. Heute ist Michael O'Neill zu Gast. Er ist gebürtiger Australier und wuchs in Australien in einer streng katholischen Familie auf. Mit 20 wurde Michael Siebenten-Tags-Adventist und begann ein Leben im Missionsdienst, was die Arbeit als Buchevangelist und das Management von Gesundheitseinrichtungen einschloss. Jetzt steckt er seine Energie in politische Arbeit. Er ist mit Barbara O'Neill verheiratet und zusammen haben sie 8 Kinder und 23 Enkelkinder. Michael ist auch der Manager des Gesundheitszentrums Misty Mountains im australischen Bundesstaat New South Wales. Michael ist auch Gründer und Präsident der Informed Medical Option Party, die sich für die Aufrechterhaltung der Verfassung und den Schutz der Menschen und den Dienst an Menschen einsetzt. Dem Bereich religiöse Freiheit, der schon seit 7 Jahren unter Beschuss steht, gilt sein Hauptaugenmerk. Herzlich willkommen, Michael, und danke, dass du gekommen bist.
Danke, Ronny. Es freut mich, hier zu sein.
Es ist mir eine Freude, dass du hier bist. Ich möchte gerne mit dir über die gegenwärtige Situation in Australien sprechen. Auch über Christen in politischen Positionen und darüber, was bald über die Erde kommen wird.
Ja, wir haben in den letzten 2,5 Jahren sehen können, wie sich ein katastrophales Geschehen ereignet hat, nämlich wie im Namen einer Gesundheitskrise die persönliche Freiheit untergraben wurde. Aber die Geschichte hat uns nach 2,5 Jahren gezeigt, dass es keine Gesundheitskrise gab. Dafür gab es eine extreme Freiheitskrise, bei der die Hüter unseres Volkes und unserer Verfassung diese nichtig gemacht haben. Und da spreche ich jetzt aus dem australischen Blickwinkel. Sie haben unsere Verfassung und Schutzvorkehrungen nichtig gemacht und gesagt, nein, ihr habt keine religiöse Ausnahme. Keine Vorbehalte aus Gewissensgründen gegen die von uns aufgestellten Regeln. Das umfasst im Grunde das Festgehaltenwerden im eigenen Zuhause, das Verbot, in die Arbeit zu gehen. In vielen Fällen wurde untersagt, einem Beruf nachzugehen und es wurde vorgeschrieben, gegen seinen Willen eine Medikamentation zu nehmen.
Ich denke, wir haben hier in Europa die gleichen Auseinandersetzungen. Ich weiß, dass du gegen diese Seuche, wie soll ich es nennen, diese Gesetze, also gegen diesen schlechten Weg kämpfst, den wir gegenwärtig in der Welt und besonders in Australien sehen. Nun bist du auch Gründer einer politischen Partei.
Ja.
Was dir ja auch erstaunliche Möglichkeiten eröffnet, dich gegen das zu stellen, was noch auf uns zukommt.
Ja.
Manche Menschen sagen, dass Christen jede Art von politischen Ämtern meiden sollen. Nun, jetzt möchte ich dich fragen, warum hast du ausgerechnet eine politische Partei gegründet?
Ich habe eine politische Partei gegründet, um unserer Verfassung und religiöser Freiheit in Australien eine Stimme zu geben. Auch der Gewissensfreiheit. Ich bin nicht so sehr am Etat interessiert oder daran, die Straßen zu reparieren. An all diesen zweitrangigen Themen und am planerischen Konsens, der in unserem Land stattfindet. Ich bin an der Freiheit für australische Bürger interessiert und ganz besonders für Gottes Volk. Denn wenn ich mir die biblische Prophetie betrachte, sehe ich, dass in der Zukunft katastrophale Ereignisse kommen werden. Und wenn Sie jetzt bei dieser Sache sagen, nein, religiöser Schutz ist bei diesem Thema durch die Verfassung gewährt, wird jetzt der Grund für zukünftige Ereignisse gelegt. Ich habe erkannt, wenn ich jetzt bei diesem gegenwärtigen Thema kämpfe, bin ich bereit, für die größeren Themen zu kämpfen. Ich möchte eine Stimme des rationalen Denkens in den Organen unseres Landes werden, in denen die Entscheidungen getroffen werden. Ich möchte ein Repräsentant derer werden, die nicht repräsentiert sind. Ich möchte eine Stimme werden, die Prophetie und auch Gottes Wesen versteht. Jemand, der Nein sagt, nein, da wagt man sich zu weit vor. Ich weiß, dass ich am Ende die Mächte des Bösen durchsetzen, aber das hält mich nicht davon ab, es versuchen zu wollen. Ja, das Böse wächst und gedeiht, wenn gute Männer nichts tun. Nun, ich möchte nicht sagen, dass ich nach dem Standard Jesu ein guter Mann bin, aber ich glaube schon, dass ich genug Intellekt und genug Leidenschaft in mir habe, um zu sehen, dass die Verfassung, die wir in Australien haben, von guten Männern verfasst wurde. Von gottesfürchtigen Männern, auch adventistischen Männern, spielten dabei eine Rolle. Geschützt ist.
Nun hast du dir ja bewusst einen Platz gewählt, an dem es viel Kampf und Gerangel gibt.
Ja.
Es ist schon eine gefährliche Position. Viele Menschen werden versuchen, gegen dich vorzugehen und den Kampf mit dir suchen.
Das stimmt.
Natürlich. Doch was für Segen oder Fluch bringt ein Engagement in der Politik mit sich?
Nun, der Segen ist, dass man eine Sichtweise repräsentieren kann, also in meinem Fall eine, die die Verfassung hochhält. Das gibt vielen Leuten Hoffnung. Denn viele sind momentan völlig verzweifelt, wenn sie sehen, wie diese Regeln durchgesetzt werden. Also freue ich mich außerordentlich, diese Leute zu repräsentieren. Und der Fluch? Nun, ich weiß, als wir versuchten, erfolgreich zu sein, möchte man uns locken, einmal mit Positionen, mit Schmeicheleien und mit Geld. Aber all das wird mich nie einfangen. Ich lebe nicht mit dem Lebensziel Geld, in welcher Form auch immer. Schon in jungen Jahren, als ich zum ersten Mal Christus annahm, erkannte ich, dass Geld eines der unwichtigsten Dinge auf dieser Welt ist. Und ich habe mich nie bemüht, da irgendetwas zu erreichen. Jetzt mit 65 sehe ich, dass sie versuchen, meinen Charakter zu verleumden. So wie es auch schon in der Vergangenheit geschah. Ich erwarte das schon. Bei jedem großen Mann in der Geschichte wurde der Charakter verleumdet. Ob das jetzt einmal bei Moses war oder bei Elia, oder ob es bei Daniel oder Josef war. Näher an der Gegenwart war das bei Martin Luther King so, und hier auch in Deutschland habt ihr ja Martin Luther selbst, der für die Prinzipien der Wahrheit einstand, und sein Leben selbst hing nur von der Gnade Gottes ab. Also habe ich das Gefühl, dass ich mich in guter Gesellschaft befinde. Es wird oft missverstanden, wenn jemand eine Position in der Politik einnimmt, weil die Politik ein so verrufenes Gewerbe ist. Und die Leute sehen, oh, Politiker sind korrupt, sie sind böse und sie sind auf Selbstverherrlichung aus und machen, was sie wollen. Und ja, ich habe erkannt, dass ich ein schmuddeliges Feld betreten habe, aber es gibt darin noch andere Berufe. Ich glaube, dass ich stehen kann. Durch Gottes Gnade, durch ihn jeden Tag demütig gemacht und auch dadurch, dass ich meine Bibel lese und Gott gehorsam bin, wird er mich im Zaum halten. Er wird mir nicht nur die Worte geben, die ich sprechen soll, sondern auch Urteilsvermögen. Dafür bete ich jeden Tag, dass ich unterscheiden kann, was richtig und was falsch ist. Ich brauche das unbedingt. Denn das sind große Themen. Es geht ja nicht um die Entscheidung, welches Gemüse ich einkaufen soll. Es geht um Entscheidungen von nationalem Interesse. Und sie repräsentieren die Freiheit und das Leben des australischen Volkes und auch für unsere Kirche. Unsere Kirche ist eine Säule der religiösen Freiheit. Wir hatten Abteilungen für religiöse Freiheit. Das zeigt, wie wertvoll wir das eingeschätzt haben. Heute sind sie in Schweigen verfallen. Sie sind verstummt. Stumme Hunde, die nicht bellen können. Ich hatte das Gefühl, dass ich über ihre Stimme hinaus sichtbar werden musste, um auf der wichtigsten Bühne zu einer Stimme zu werden. Einfach zu versuchen, dorthin zu kommen und der Vertreter für Gottes Stimme, für die Wahrheit und für rationales Denken zu werden.
Nun, Gott gebraucht oft in den dunkelsten Zeiten Menschen, damit sie ihre Stimme erheben. Du hast schon Josef erwähnt, der sogar Premierminister in Ägypten war.
Das stimmt.
Du hast Daniel erwähnt, er war in Babylon. Das muss man sich mal überlegen.
Ja.
Premierminister in Babylon. Aber er war Gott treu. Er war ein Mann des Gebets. Und er war ein Segen für sein Volk. Wenn ich zum Beispiel an Zerubabel oder auch Nehemia denke.
Stimmt.
Und mit welcher Kraft sie wirkten, das kam aus ihrer Nähe zu Gott. Und so konnten sie ihrem Volk in jenen Tagen helfen. Ich bewundere Leute wirklich, die mutig genug sind, die Courage haben, in diesem Bereich, an diesem Ort zu stehen. Jetzt wissen wir von Ellen White, dass sie sagte, wir sollen in unseren Gemeinden nicht über Parteipolitik sprechen. Ist es nicht schwer für dich, dieses Thema nicht in die Kirche hineinzubringen?
Nun, ich bin mir dieser Aussage sehr bewusst. Und ich bringe es gewissenhaft in der Kirche nicht zur Sprache. Bei den seltenen Gelegenheiten, zu denen ich in diesen Tagen zu einem Treffen in Australien eingeladen bin, halte ich mich von der politischen Szene fern. Denn ich bin dort, um über Erlösung, die Liebe Gottes, seinen Willen und Prophetie zu sprechen. Das ist mir sehr bewusst. Und ich weiß, dass es sehr missverstanden würde, wenn ich es zur Sprache brächte. Sogar wenn ich mir manchmal denke, jetzt wäre es ganz angebracht, es zu sagen, mache ich das nicht. Denn ich möchte kein Stein des Anstoßes sein. Und die Leute würden sich das ansehen und sagen, oh, er verletzt ganz klar diese Aussagen. Das ist mir sehr bewusst. Mir ist auch bewusst, dass Männer wie Daniel missverstanden wurden. Weißt du, wir lesen über Daniel, der ein wunderbarer und gottesfürchtiger Mann war. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele der Kinder Israels sich dachten, wie kann der da oben sein? Zusammen mit Nebukadnezar. Wie kann das zugehen? Er muss kompromittiert sein. Er hat sich wahrscheinlich sogar nach der Mode der Ägypter gekleidet. Er ging hinauf und wir wissen, dass er zu Gott betete. Das war sein Fels, seine Stütze. Und er konnte sich in den Höfen der Großen dieser Welt bewegen. Er konnte in die Gegenwart Nebukadnezars treten und sicher und fest bleiben. Er konnte die Löwen ansehen. Ich fürchte die Löwen nicht. Gott soll die Löwen kommen lassen, weil er die Zeit mit Gott verbrachte. Und er verstand, dass Gott ihn für eine Zeit wie diese dorthin gesetzt hatte.
Wenn wir die Geschichte von Daniel lesen, verstehen wir, wie schwer diese Zeit war. Also, was sie mit ihnen gemacht hatten.
Ja.
Sie versuchten, seinen Ruf zu zerstören. Sie verdrehten seine Worte. Sie stellten ihm Fallen.
Ja, natürlich.
Es ist schon traurig zu lesen, was sie mit diesem Mann gemacht haben. In der Bibel lesen wir ja nur eine kurze Geschichte.
Das stimmt.
Aber wenn man darüber nachdenkt, steht da ja noch viel mehr dahinter.
Ach, wir könnten uns das nur ansatzweise vorstellen. Wir bekommen so eine kleine Brise und da gibt es dieses lange Leben. Aber er war ein Mann Gottes. Ich hoffe doch stark, dass ich eines Tages einmal mit Daniel ein Gespräch führe. Und er wird diese Geschichte ausfüllen, wie jedermanns Geschichte näher erläutert wird. Während der 1000 Jahre, während wir alle diese verschiedenen Dinge besprechen werden, die uns passiert sind.
Ich bin auch neugierig.
Ja.
Und ich warte auf diese Zeit. Nun, wenn du schon 2016 gewusst hättest, dass die Welt dermaßen auf den Kopf gestellt wird, hättest du dich trotzdem für den gleichen Weg entschieden?
Ja, das hätte ich. Ich rechnete 2016 tatsächlich fest damit, dass das passieren würde. Und ich sagte das den Leuten ziemlich oft. Es fing ja damit an, dass sie unsere Verfassung mit der Impfung für Kinder verletzten und es hieß, dass es keine religiöse Ausnahmen gibt. Weißt du, wir haben einen Abschnitt in unserer Verfassung, 116, der religiösen Freiheit garantiert. Wir haben noch einen anderen Abschnitt in unserer Verfassung, Abschnitt 51-23a, in dem es heißt, also weißt du, was da geschah? Nach dem Krieg gab es in Australien eine Entscheidung, dass es der Regierung erlaubt war, pharmazeutische Medizin und Mainstream-Medizin teilweise zu finanzieren. Sie legten es dem Volk als Volksentscheid vor. Und es wurde mit 52-48% abgestimmt. Aber die Leute waren so vorsichtig, nachdem sie gerade den Zweiten Weltkrieg hinter sich hatten und gesehen hatten, wie Medikamente benutzt wurden, um das Volk zu unterdrücken und was für teuflische Sachen da geschehen waren, dass sie es veranlassten, dass ein Satz in unsere Verfassung aufgenommen wurde. Nämlich, dass es keine Pflicht für Arzneimittel geben werde. Das heißt, keinen irgendwie gearteten Zwang. Und dann bekamen sie es gerade so durch, ganz knapp. So dachten die Leute damals. Und jetzt sind wir 70 Jahre später dahin gekommen, als ob das nie niedergeschrieben worden wäre. Und ich erinnere mich daran, dass das in unserer Verfassung steht. Es kann keine Bürgerpflicht geben. Wir verletzen unsere Verfassung. Ich bin mir dessen sehr bewusst. Hätte ich es immer noch gemacht? Ich glaube, damals 2016, als sie unsere Verfassung verletzten, dass es nur eine Frage der Zeit wäre. Und ich sagte es öffentlich, davon gibt es Mitschnitte. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis sie hinter den Erwachsenen her sind. Sie werden hinter jedem her sein. Das ist ihr erster Schritt und dahin werden sie alle gehen. Viele Leute erinnerten mich daran. Du hast das schon vor vielen Jahren gesagt. Ja, das ist richtig. Ich bin kein Prophet, aber ich verstehe die dekadente menschliche Natur und ich denke, dass das ein Zwischenschritt war.
Ich bin mir ziemlich sicher, unsere deutschen Zuschauer wissen genau, über welche Gefahren du sprichst. In diesem Fall die der Impfung. Aber eben auch, dass der Staat die medizinischen Bereiche übernimmt.
Das ist richtig.
Und Menschen zu Behandlungen zwingt, die sie nicht wollen. Und wir wissen ja, was in der Vergangenheit geschah, zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg. Frage, Wenn du in den Senat von New South Wales gewählt wirst, was wären deine wichtigsten politischen Anliegen?
Freiheit. Das Recht der Freiheit über den eigenen Körper, Autonomie. Die letzte Bastion der Freiheit, die wir als Menschen halten, ist die Kontrolle über unseren eigenen Körper. Und sie wollen sie wegnehmen. Ich bin auch wegen der Redefreiheit besorgt, die gerade schnell dahinschwindet. All diese Bereiche, Redefreiheit, das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper, Autonomie, das Freiheitsrecht auf Anbetung, Durchreisefreiheit. Ich bin auch besorgt um die finanzielle Freiheit. Ich glaube fest, dass es das Recht jedes Einzelnen ist, eine anonyme finanzielle Transaktion zu tätigen. Und ich sehe ebenfalls, dass sie jetzt dabei sind, Bargeld zu eliminieren. Tatsächlich haben wir in Australien ein sogenanntes Bargeldtransaktionsgesetz, mit dem sie eine Bargeldtransaktion über $10,000 illegal machen wollen. Und natürlich kann man sehen, wohin das führt, die Beseitigung des Bargelds. Und wenn das Bargeld verschwindet, nimmt die Kontrolle zu. Also sagen die Leute, warum machst du dir Sorgen wegen des Bargelds? Weil das alles Teil eines Planes ist, Menschen zu knechten. In Australien führen wir dabei die Welt an. Ich glaube, in Schweden sind sie schon ziemlich weit, das Bargeld loszuwerden. Sie sind auf dem Kurs, das Bargeld loszuwerden. Ich glaube, auch in Europa. Aber das sind die Bereiche, die mich besorgt machen. Ich bin über alles besorgt, was zu einem Mittel werden könnte, die Rechte der Menschen auf Freiheit zerbröseln zu lassen. Besonders, weil wir wissen, wo der Verlust der religiösen Freiheit endet. Ganz umfassend.
Erzähl uns doch ein bisschen über Australien. Würdest du sagen, dass das Land immer noch eine freie Demokratie ist?
Nun, es hat all die Grundsätze und Mechanismen einer freien Demokratie. Als solche haben wir eine Verfassung und wir haben Wahlen. Aber wir haben Tribunale, Edikte und Ministerien, die die Rechtsstaatlichkeit aufzuheben scheinen. Die sind außer Kontrolle. Und das geschieht schon seit Jahren. Wir haben in Australien das, was wir einen Nanny State, also Kindermädchenstaat, nennen, in dem Sicherheit der neue Gott ist. Es ist der Gott der Sicherheit und jeder muss sicher sein. Auf den Straßen sind wir sicher, in Parks sind wir sicher, in der Schule sind wir sicher. Wir sind sicher, sicher und nochmal sicher. Das macht mich verrückt. Dieses andauernde, fortgesetzte Mantra der Sicherheit. Es ist am Arbeitsplatz. Es vernichtet die Industrie. Und mit dieser Sicherheit hat sich das einfach herangeschlichen. Und jetzt hat es Oberwasser. Alles wird durch dieses Prisma der Sicherheit betrachtet. Deshalb haben wir die Zerstörung der medizinischen Freiheitsrechte. Sie, die Regierung, sind jetzt diejenigen, die ganz groß bestimmen, was sicher ist. Wir werden der große Bruder sein, wir werden auf dich aufpassen. Du musst dich nicht sorgen, du musst einfach vertrauen und wir werden alles tun, damit es für dich sicher ist.
Also ich liebe dieses Wort Nanny State, das habe ich noch nie zuvor gehört.
Ja, also wir meinen, dass es ein Nanny State ist, weil der Staat wie ein Kindermädchen geworden ist. Schau, wenn wir unsere Politiker wählen, also ich habe die Politiker nicht deshalb gewählt, unsere Stimmen sollen die Politiker nicht dazu wählen, dass sie unsere Großmutter oder unsere Mutter oder unsere Kinderfrau oder unser Arzt werden. Nein. Wir wollen, dass sie mutig und couragiert sind, aufstehen und Nein sagen. Wir haben keine größere Krise in unserem Land. Lasst uns tapfere Leute und stark sein und das durchstehen. Das Leben ist natürlich ein Risiko. Es gibt eine Reihe von Risiken in der Gesellschaft und ganz allgemein im Leben. Und wir können in diesem Leben nicht irgendwie die Unsterblichkeit einfangen. Es ist fast so, als ob wir alles kontrollieren müssen. Wir müssen lang leben, wir müssen das tun, wir können das für dich tun. Das Leben birgt Risiken. Ein qualitatives Leben birgt Risiken. So ist das eben. Wir sind sterblich, wir sind nicht unsterblich. Beim Nanny State haben sie aufgehört, Führer zu sein. Sie sind wie unser Kindermädchen. Sie werden auf uns aufpassen, ob wir auch sicher sind. Und ich möchte in keinem solchen Staat leben. Ganz ehrlich, ich kümmere mich selbst. Ich bestimme die Sicherheit meines Zuhauses, meiner Familie, meines Grundstücks, meiner Entscheidungen. Und natürlich darf keiner etwas tun, was einem anderen schadet. Diese Regeln haben wir alle schon. Du kannst nicht jemanden umbringen. Du kannst mit deinem Auto auch nicht rücksichtslos und mit Absicht jemanden anfahren und damit durchkommen. Das ist alles schon geregelt. Aber das ist viel zu weit gegangen. Und jetzt haben wir das, was wir einen Kindermädchenstaat nennen.
Ich weiß, du kämpfst für die Verfassung und für die Freiheit der Menschen. Was hat sich deiner Meinung nach in den letzten beiden Jahren in Australien verändert? Nun, in Deutschland haben wir in den letzten beiden Jahren viele Veränderungen gesehen. Maßnahmen, die gegen unsere Freiheitsrechte und gegen unsere Entscheidungsfreiheit sind. Was hat sich in Australien verändert?
Allgemein hat die Überwachung und Kontrolle der Menschen exponentiell zugenommen. Ich habe beispielsweise erst heute Morgen daran gedacht, wenn man in ein Hotel oder eine Unterkunft geht, wollen sie nicht nur, dass du zahlst, sie sagen normalerweise, wir wollen nicht, dass du bar bezahlst. Du musst deinen Personalausweis vorlegen. Das ist bei jedem Punkt so. Wir sind schon jetzt daran gewöhnt, die ganze Zeit nachverfolgt und aufgespürt zu werden. Das sind alles Kontrollmechanismen. Das ist ein bisschen wie eine Ratsche. Man setzt die Ratsche an und zieht sie fester an, dann lässt man los und es läuft klick, 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 klick zurück. Aber es hat sich nichts zurückbewegt. Wir haben immer noch all die Kontrollmechanismen. Was hat sich nun in Australien verändert? Die Australier sind argwöhnisch geworden. Ich glaube, sie sind weniger freundlich geworden. Wir haben eine große Spaltung wegen denen bekommen, die glauben, dass die Regierung fantastisch ist und uns rettet. Und wir werden unsere Masken tragen und wir werden uns spritzen lassen, auch 25 Mal, wenn sie das von mir wollen. Und dann hat man die anderen, die sagen, das ist ein Haufen Müll. Ich bin vollkommen gesund, um mich herum fällt niemand tot um. Ich kümmere mich selbst um meine Gesundheit. Ich will keine ungesunden Masken tragen. Und ich bin sicherlich nicht daran interessiert, ein experimentelles Toxin in meinen Körper zu bekommen. Wir haben also diese große Spaltung und wir haben es in der eigenen Familie. Familienmitglieder haben mich kontaktiert und gesagt, du kannst uns nicht besuchen, weil du ungeimpft bist. Das entfremdet die Leute. Das ist eine ganz üble Situation. Es ist ungesund, es ist asozial, es ist unchristlich und es verheißt nichts Gutes für die Zukunft.
Und ist das in allen Bundesstaaten Australiens gleich? Also sind sie alle gleichgesinnt?
Nein.
Gelten überall die gleichen Einschränkungen und Gesetze?
Das ist eine gute Frage, Ronny. Nein, das ist nicht so. Wir haben unterschiedliche Staaten mit unterschiedlichen Regelungen. Wir haben beispielsweise den strengsten Staat, nämlich den Bundesstaat Victoria, das auf der südöstlichen Seite des australischen Festlandes liegt. Der Premier des Bundesstaates ist Daniel Andrews und im Grunde arbeitet er nach kommunistischen Prinzipien. Er möchte gern China nahe kommen. Er hat den längsten Lockdown der Welt verordnet. Letztens wurde bekannt gegeben, dass Victoria jetzt in den längsten Lockdown der Welt gerutscht ist. Ich kenne viele Leute, die dort leben. Unser Nachbar, der gleich nebenan wohnt, ist von dort geflohen. Sie verlassen den Bundesstaat in Scharen. Ein sehr unterdrückender Staat.
Sie flohen aus Victoria?
Ja, sie fliehen aus Victoria. Es gab eine Zeit, da konnten sie nicht herauskommen. In unserem Bundesstaat New South Wales ist es weniger hart. Die Lockdowns sind kürzer. Wir stimmen den Lockdowns nicht zu. Aber sie haben eine eher konservative Regierung, während die anderen eher links sind. Nun haben wir eine eher rechtsorientierte Regierung. Sie haben eine eher linksorientierte Regierung. Wir haben herausgefunden, dass all die linksorientierten Regierungen in Australien die strengsten sind. Wir haben 6 Bundesstaaten, 2 Territorien und nur eines, in dem es ein wenig leichter ist. Aber die Leute werden verhaftet. Sie werden in ihrem Zuhause verhaftet, weil sie auf Facebook gehen und über Proteste berichten oder Leute zu Protesten ermutigen. Die Polizei kommt und verhaftet sie. Du hast vielleicht Bildmaterial von jungen Müttern gesehen, die in ihrem Schlafanzug herausgezerrt wurden und mit Handschellen in ihrem Zuhause festgenommen wurden.
Ich habe diese Bilder gesehen.
Ja, ich habe auch eine Freundin in Australien, Monika Smith von Reunite Democracy, eine junge Dame. Sie verbrachte 23 Tage im Gefängnis. Sie wurde verhaftet. Sie ging nicht einmal zu den Protesten. Alles, was sie machte, war, Werbung zu machen. Sie klagten sie wegen Anstiftung an und sie steckten sie ins Gefängnis. Sie hätten sie auch nach einem Tag rausgelassen. Sie hätte nur Papiere unterschreiben müssen, dass sie nicht in die sozialen Medien gehen und gegen die Impfungen protestieren würde. Sie sagte, ich werde das nicht unterschreiben. Tag für Tag. Sie hielten sie für 23 Tage im Gefängnis fest. Ein junges Mädchen.
Konnte sie dann einen Richter um Hilfe rufen?
Es gab keine Hilfe. Sobald du in ihren Räumlichkeiten eingeschlossen bist, bist du im Gulag. Aber weil es schließlich einen so großen öffentlichen Aufschrei gab, mussten sie sie freilassen, ohne dass sie irgendetwas zusicherte. Sie kam heraus und deckte das auf. Ich sprach später mit Monika und fragte sie, hey Monika, wie war es? Ach Michael, gut, ich habe 2 Bücher geschrieben.
Na immerhin.
Sie verbrachte die Zeit einfach mit Schreiben. Ja, so etwas passiert und es ist ein bedauerlicher Stand der Dinge in Victoria. Es ist wirklich eine Art stalinistische Kontrolle über den Staat.
Was ist die Rolle der Kirchen in dieser Zeit? Helfen sie in Australien, die Freiheit zu bewahren und Recht zu schaffen?
Die Kirchen sind große Enttäuschung. Denn die Kirchen werden tatsächlich mitschuldig am ganzen Problem. Denn sie unterstützen ihre Mitglieder nicht, die gewissensbedingte und religiöse Einwände haben. Sie lassen sie einfach am langen Arm verhungern. Das heißt, sie werden Verfolger der eigenen Leute. Sie distanzieren sich von ihnen und sagen, ach, das sind einfach Fanatiker in unseren Reihen. Das ist eine extrem große Enttäuschung. Man kann noch etwas weitergehen. Die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten distanzieren sich ziemlich dramatisch von denen, die sich der Impfpflicht widersetzen. Und natürlich finden sie sich selbst auf den Hörnern des Dilemmas wieder. Denn sie betreiben Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime und Bildungseinrichtungen, die völlig vom Staat finanziert werden. Und auf ihrer Führungsebene wissen sie, dass wenn sie heraustreten und die Kernprinzipien ihres Glaubens hochhalten würden, sie höchstwahrscheinlich ihre Finanzierung verlieren würden. Und wenn sie diese Zuschüsse verlieren, verlieren sie ihre Einrichtungen. Denn die haben sie schon vor vielen Jahren verschleudert. Damals hätten sie eigenständig bleiben sollen. Aber jetzt haben sie für die Schulen den weltlichen Lehrplan angenommen. Sie haben in ihren Krankenhäusern das pharmazeutische Modell für das Gesundheitswesen angenommen. Wenn man nur das adventistische Krankenhaus in Sydney hernimmt. Früher wurde es Sydney-Sanatorium genannt, denn es wurde nach den Prinzipien geführt, an die wir glauben. Was wir auch in unserem Lifestyle-Zentrum lehren. Weißt du, frische Luft, Sonnenschein, all die 8 Gesundheitsgesetze. Sie benutzen natürliche Anwendungen, Wasseranwendungen, Massagen, gute Ernährung. Davon haben sie sich komplett verabschiedet und sind zum pharmazeutischen Modell übergegangen. Wer für die Musik zahlt, bestimmt das Lied. So ist die Situation. Ich verstehe das genau. Nichts davon ist für mich eine Überraschung. Ich denke mir nur, was haben wir erwartet? Das passiert ja nicht über Nacht, sondern das ist ein langes Fortschreiten im Ungehorsam und Kompromiss. Das erstreckt sich auf Jahrzehnte. Wenn man sich heute bei ihnen nach irgendeiner Form von Trost, Gesundheit oder Ermutigung umsieht, nein, gar nichts. Tatsächlich ist es in unserer Gegend so, wenn ich das erwähnen darf, da gibt es eine lokale adventistische Schule. Dort sind ungefähr 90 Leute beschäftigt und über 40 von ihnen wurden entlassen oder gingen selbst, weil sie die Impfung verweigerten. Sie verloren die Hälfte ihrer Mitarbeiter und die Kirche unterstützte sie nicht im Mindesten. Aber allgemein sind alle Kirchen so. Hier und da gibt es in Australien einmal eine Ausnahmegemeinde, die einen starken Prediger haben, der aufsteht und sagt, nein, wir erfüllen die Auflagen nicht. Das ist gottlos. Ich war in einigen von ihnen und fand dort große Ermutigung. Und ihre Kirchen wachsen. Ich werde sie nicht nennen, weil ich sie dann sogar in Schwierigkeiten bringen könnte. Ich könnte einige aufzählen, aber im Allgemeinen sind die größeren Kirchen alle vom Staat unterstützt oder die Organe, sogar deren Wohlfahrtseinrichtungen, ziemlich all die Bereiche, die ich vorher erwähnt habe.
Das ist traurig zu hören, denn gerade jetzt in dieser Zeit könnten sie hell leuchten.
Unbedingt. Das ist eine Zeit, um zu leuchten, um die Prinzipien der Wahrheit hochzuhalten. Aber so ist das leider nicht. Wenn man einmal einen Schritt auf dem Weg des Kompromisses unternommen hat,
es setzt sich fest.
Ist es nur eine Frage der Zeit. Was kommt also? Weißt du, ich liebe die Pilgerreise. Und man sieht, wenn man ein bisschen vom Pfad der Wahrheit abweicht, endet man nicht sehr viel später in der entgegengesetzten Richtung. Nicht da, wo doch das Ziel ist und wohin dich deine Reise bringen sollte. Und genau das geschieht heute.
Das ist die Gefahr, in der wir sind. Nun, die Kirche hilft also den Leuten nicht oder zumindest nicht so viel, wie sie sollten. Nun, welchen Einfluss haben die Medien in Australien und was ist deren Position?
Nun ja, die Medien sind ein Hauptproblem dabei. Und leider besitzen die Medien das Denken der Menschen. Wir leben ja in einer Zeit, in der die Leute viel sitzen. Und vor allem während des Lockdowns blieben die Leute voller Furcht zu Hause und haben ferngesehen. Sie wurden einfach mit diesen Botschaften der Furcht bombardiert. Das ist eine schreckliche Katastrophe, was alles eine vollständige Lüge war. Ich möchte Folgendes über die Medien sagen. Wenn wir zurückblicken, wenn wir an Deutschland während des Naziregimes denken, kontrollierte die Regierung die Medien. Und natürlich kontrollierte Stalin auch die Medien. Und die meisten der totalitären Staaten in der kürzeren Vergangenheit kontrollierten die Medien, die ihrerseits das Denken des Volkes kontrollierten. Aber ich glaube, dass wir es heute umgekehrt haben. Wir haben jetzt die Medien, die die Regierungen kontrollieren. Die Medien sind die dominierende Kraft. Sie sind hauptverantwortlich, außer deren Führern. In Australien sind unsere führenden Medienorgane Rupert Murdoch. Ihm gehört Fox News. Ihm gehören die meisten Pressekanäle in Australien. Und wir haben auch unseren Regierungssender ABC, Australian Broadcast Commission, der von der Regierung finanziert wird und dem Volk gehört. Sie haben Radio- und Fernsehsender. Sie haben sich jetzt völlig der Regierungspropaganda verschrieben. Impfungen sind die einzige Antwort auf ein größeres Problem, das wir in unserem Land haben. Es ist alles eine Lüge. Es basiert nicht auf Wahrheit. Also den Ministern der Regierung, die ihre Karriere höher schätzen als ihr Gewissen, graut davor, von den Medien als Impfgegner oder so etwas Ähnliches angegriffen zu werden. So ist das. Sie haben das gegenwärtig mit diesem Wort Impfgegner so verteufelt, dass sie Angst davor haben, so abgestempelt zu werden. Ich für meine Person habe diese Angst nicht. Es ist mir völlig egal, wie Sie mich nennen. Sie können mich als Anti-Life oder Impfgegner abstempeln, denn ich bin gegen viele Dinge im Leben. Und es ist nichts falsch daran, gegen Dinge zu sein, die nicht richtig sind und auch einen anderen Standpunkt zu haben. Das ist Teil der Redefreiheit und der Entscheidungsfreiheit. Die Regierung, die Medien steuern das Narrativ und die Regierungsminister, die Führungspersönlichkeiten bis hinauf zum Premierminister machen einfach, was ihnen gesagt wird.
Nun, ich glaube ja, dass sich aufgrund der Medien viele Politiker gezwungen fühlen, politisch korrekt zu sein.
Ja.
Sie sagen halt nicht, was richtig ist, sondern was politisch korrekt ist.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein Dilemma, das wir auch in Europa haben.
Ja, politische Korrektheit ist so eine Sache. Wer entscheidet denn, was politisch korrekt ist? Gewöhnlich wird das von Minderheiten bestimmt. Es ist politisch unkorrekt, etwas gegen Schwulenagenda zu sagen. Wirklich? Warum sollte man keine Meinung haben dürfen, die dem widerspricht? Denn auch die Rassenthemen, was die Umwelt betrifft. Oh, da werde ich ein Klimaleugner. Nur wenn man sagt, weißt du, ich bin mir wirklich nicht sicher, ob diese Seite richtig liegt, meine Beobachtung der oder Dinge, die ich gelesen habe, oder wenn deren Seite herauskommt, sind sie gleich Klimaleugner. Wir kommen in eine Zeit, in der wir nur diese eine Denkrichtung haben können. Wir haben eine Gruppendenkrichtung und müssen so reden, wir müssen die richtige Sprache benutzen, sonst sind wir irgendwie subversive Elemente in der Gesellschaft. Und dann sind wir gegen das Allgemeinwohl. Dann sollten wir auch einige unserer Rechte und Privilegien verlieren, die sonst den Menschen in der Gesellschaft gewährt werden. Wir sehen das in Australien. Du kannst deinen Job verlieren, du kannst deine staatlichen Zusatzleistungen verlieren, du kannst dein Ansehen verlieren, einfach dafür, dass du Meinungen äußerst.
Ja, es ist, als ob die Medien versuchen würden, die Gesellschaft zu spalten. Haben die Bürger Australiens die Möglichkeit, alternative Informationen einzuholen?
Ja, das haben wir. Wir haben Kanäle, natürlich hat man das Internet. Auch wenn das Internet schwer zensiert wird, ich spreche regelmäßig im Internet, auf Facebook oder durch andere Kanäle. Früher hatte ich 120.000 Menschen, die zuhörten, wenn ich sprach. Jetzt werde ich so stark zensiert. Ich habe erst hier in Berlin eine Rede gehalten, da hatte ich vielleicht 7.000 Leute, die mir zuhörten. Was natürlich sehr wenig ist. Früher war das anders. So werde ich von Ihnen zensiert. Das passiert natürlich jedem. Wir haben Kanäle wie Rebel News, die eine wachsende Zuhörerschaft haben.
Das heißt wirklich Rebel News?
Ursprünglich kommen sie aus Kanada. Sie haben Büros in Australien. Sie sind umtriebig und decken Dinge auf. Sie decken Dinge auf, die dort passieren. Sie werden unabhängig finanziert. Und sie sind gewillt, die Wahrheit zu berichten. Aber auch in Australien haben wir erlebt, dass sie zu Pressekonferenzen gehen und oft von Sicherheitspersonal herausgezerrt und dort nicht zugelassen werden, bei einer Pressekonferenz. Und sie haben einen Presseausweis, weil es einfach nicht gewollt ist, dass die Wahrheit herauskommt. Und sie stellen eben den Politikern die Fragen, die die Mainstream-Presse niemals fragt. Sie decken Fakten auf. Ist es wahr, dass die Todesfälle und die Krankheitsfälle seit der Impfung gestiegen sind? Diese Art von Fragen, weißt du?
Also ich habe Bilder aus Australien gesehen, wo die Menschen auf den Straßen waren und gegen diese neuen Regeln der Regierung demonstrierten. Denkst du, dass die Leute von der Politik gehört werden?
Nein. Im Allgemeinen wird ihnen nicht zugehört. Die leben in ihren Palästen. Neulich gab es einen Protestmarsch beim Parlament in Canberra. Dort sitzen all die Politiker und machen die Regeln. Mehr als eine halbe Million Menschen kam dahin. Das war gewaltig. Das war der größte Protest, den es je in Australien gab. Ich war auch dort. Es waren Polizisten dort, Leute aus dem Militär, die Armee. Sie waren in ihren Uniformen da. Sie sagten, wir hatten es, wir haben es genug davon. Es war eine so friedliche Versammlung, wie man es sich nur wünschen kann. Sogar als es vorbei war, kam ein Politiker heraus, den ich kannte, der sagte zu mir, ich habe nie eine Demo gesehen, wo es hinterher so sauber aussah. Aber hören Sie darauf? Nein, das tun Sie nicht. Die Medien berichten nicht einmal korrekt darüber. Sie sagten, 10.000 Leute. Soweit das Auge reichte, konnte man sehen, dass jede Straße dicht gedrängt voller Leute war. Und das war auf einem Hügel. Das ist sehr, sehr frustrierend. Und deshalb möchte ich gerne eine Stimme für die Leute sein und das innerhalb dieses Ortes, innerhalb des Parlaments. Und ich weiß, dass ich dann Zugang zu den anderen Politikern habe. Dann kann ich mit ihnen reden und ihnen nacheinander korrekte Informationen darlegen, die dem Narrativ widersprechen, das ihnen von den Medien und von ihrer eigenen Regierung gegeben wird. Schau, Parteipolitik ist im Allgemeinen eine sehr schlechte Sache. Denn in Australien wird man gewählt, um ein Politiker zu sein. Man repräsentiert ein Gebiet. Deine Aufgabe ist es, die Menschen in diesem Gebiet zu vertreten. Aber wenn du gewählt wirst, musst du im Allgemeinen Teil der großen politischen Parteien sein. Wenn du dann einmal gewählt bist, gilt dann deine erste Treupflicht dieser Partei. Sie können dir sagen, wie du abzustimmen hast. Sie sagen, okay, wir stimmen diese Woche zur Abtreibung ab. Und ihr stimmt dabei so ab. Wir stimmen diese Woche über Schwulenfrage ab. Und ihr stimmt so ab. Wir stimmen über das ab, also wird das deshalb ein seelenloser Job, weil sie zu Dienern der Partei geworden sind und nicht Diener des Volkes. Wir nennen unsere wichtigste Versammlung das Repräsentantenhaus. Und wir nennen unsere Repräsentanten in hohen Positionen Minister, also Diener. Sie sind Diener des Volkes. Und die Spitze der Regierung ist der Premierminister. Er ist also der Erste, der Hauptdiener des Volkes. Aber so sind sie überhaupt nicht. Sie herrschen wie Könige, Despoten und Diktatoren. Und wenn jemand aus der Versenkung der Partei herausgeht, verliert er seinen Job. Mein Gedanke war, ja, ich habe schon eine Partei gegründet, weil es so leichter ist, hineinzukommen. Aber das ist nur ein Mittel, um eine unabhängige Stimme für die Wahrheit, rationales Denken und für die Grundsätze unserer Verfassung zu sein. Und wir reden nicht durch Parteipolitik verbogen werden. Jetzt ist die Parteipolitik eine der zerstörerischsten Kräfte in den meisten Ländern.
Ja, ich denke, das sehen wir auch in Europa. Ja, natürlich, es sind die gleichen Probleme, die du gerade beschrieben hast.
Ja, und weißt du, ich bin bei Demonstrationen auch verhaftet worden, weil ich meine Stimme erhoben habe. Ich wollte gerade aufstehen und sprechen und man sagte mir, wenn du redest, werden wir dich verhaften. Kannst du dir einen zukünftigen Politiker vorstellen? Alles, was ich tun wollte, war sprechen. Und sie wollten mich verhaften. Und das taten sie dann auch. Und natürlich wehre ich mich dagegen. Ich führe momentan dagegen einen Prozess vor Gericht, weil es ungerecht ist und nicht fair. Ich habe nichts Illegales oder Falsches gemacht. Aber die Stimmung ist jetzt so, dass sie mir eine Geldstrafe geben. Das haben sie getan und die werde ich nicht zahlen. Und ich sage jetzt, ich werde das bis zum Ende durchziehen. Denn wir müssen aufdecken, dass diese Regeln nicht legal sind. Aber die Leute sagen, ach, das ist zu viel Ärger, ich zahle einfach die Strafe und dann geht das vorbei. Wir tun damit eines, wir geben der Erpressung und dem Druck nach. Denn das entspricht nicht dem Gesetz, noch ist es richtig. Und ich bin nicht bereit, das zu tun.
Nicht viele Menschen erheben in diesen Zeiten ihre Stimme. Nun, vielleicht ist es eine schwierige Frage und ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst, aber meinst du, dass das Gerichtswesen in Australien immer noch unabhängig ist?
Das Gerichtswesen? Nein. Ich glaube nicht, dass die Richterschaft noch unabhängig ist. Ich glaube, dass auch sie geschädigt sind. Sie gehorchen nicht der Rechtsstaatlichkeit. Ich hatte aktiv auch mit einigen anderen Senatoren zu tun. Wir haben unserem Generalgouverneur etwas vorgelegt. Also Australien untersteht der Queen von England. Unsere Verfassung leitet sich von England ab. Der Generalgouverneur ist in unserem Land die höchste Autorität. Und er wird von der jeweiligen Regierung ernannt. Und 1975 entließ er den Premierminister von Australien. Denn er hatte das Empfinden, dass dieser sich gegen den Willen des Volkes verhielt und falsche Dinge tat, was tatsächlich korrekt war. Also entließ er ihn. Das führte zu einem großen Aufstand in Australien. Der Generalgouverneur hatte die Macht, ihn zu entlassen. Wir stellen an den Generalgouverneur als höchste Autorität oft Petitionen, ob er Flagge zeigt. Aber das wird er nicht. Er ist schwach. Er hält zu der politischen Partei, die ihn ernannt hat. Und die Richterschaft? Diese Positionen sind für mich mit älteren Männern und Frauen besetzt, die ihre Position und ihr Prestige in der Gesellschaft schätzen und sie wollen keineswegs in Verdacht geraten, dass sie auf der Seite der Impfgegner oder gesellschaftlicher Randgruppen stehen. Denn so werden Menschen, die Freiheit und Entscheidungsfreiheit lieben, dargestellt. Also ist die Richterschaft wie jeder andere Beruf im Land. Sie sind völlig kompromittiert und stellen ihre Position über das, was ihre Pflicht wäre.
Wow, das hört sich sehr hart an. Denn das ist ja normalerweise, wie soll ich sagen, die letzte Bastion eines Landes.
Natürlich, das ist es.
Man muss ja zumindest vor Gericht ziehen können, um für sein Recht zu kämpfen.
Und ich glaube nicht, dass sie durch und durch schlecht sind, zu 100%. Es gibt und wird immer treue Leute geben, die Nein sagen. Nein, ich werde das tun, was richtig ist. Als Richter werden sie sagen, nein, ich werde nach dem Gesetz entscheiden. Denn das sollen sie tun. Sie sollten nach dem Gesetz entscheiden. Sie sollen dazu keine Meinung haben. Sie sollen einfach Recht sprechen. Im Gesetz nachsehen, sie sehen Präzedenzfälle, sie sehen Gesetze und dann entscheiden sie dementsprechend. Ich war schon bei Gericht und wir haben tatsächlich das Gesetz vorgelegt. Ich zeigte und sagte ihm, meine Verhaftung war in Wirklichkeit nicht richtig. Ich habe das Recht, das zu tun. Und er sprach mich immer noch schuldig. Denn es kümmerte ihn einfach nicht. Er dachte sich, mir ist das egal. Ich mache einfach meinen Richterspruch. Jetzt musste ich ein höheres Gericht anrufen. Darauf setzen wir jetzt unsere Hoffnung. Während wir durch die Instanzen gehen, werden wir doch jemanden finden, der nach dem Gesetz Recht spricht.
Das erinnert mich an dunkle Zeiten aus der Vergangenheit, was da jetzt in Australien vor sich geht. Wenn ich jetzt aber in die Zukunft blicke und meine Bibel aufschlage, in Offenbarung 13 zum Beispiel, wird darin ja über das Bild des Tieres gesprochen, das entsteht. Nun, gemeinhin würden wir sagen, das ist eine neue Weltordnung. Und das ist etwas, das uns zukünftig erwartet. Ein totalitäres System wird aufgebaut, und zwar auf der ganzen Welt. Dieses System wird die Menschen unterdrücken, und da wird dann oft die Frage gestellt, wie wird das aufgerichtet werden? Da stellen wir natürlich die Frage, wie war es denn möglich, Australien in die heutige Lage zu versetzen? Und das in so kurzer Zeit. Vielleicht können wir eine Art Blaupause für das sehen, was noch kommen wird, möglicherweise. Ich meine, das ist jetzt spekulativ, aber vielleicht können wir hier was lernen.
Nun, ich glaube, dass das der große Weckruf an die Welt und besonders an Gottes Kirche ist. Denn wir erkennen, mit welcher Schnelligkeit und Entschiedenheit die Welt einfach an Bord gezogen und verändert werden konnte. Und sie könnten die Leute gegeneinander aufbringen. Die Mutter gegen den Sohn, die Tante gegen den Onkel. Sie konnten das einfach so machen. Jetzt wissen wir, dass die Prophezeiungen leicht zustande kommen. Sie sprechen von Erzwingen. Aber es werden religiöse Fragen sein, die zum Thema der Endzeit werden. Momentan sind es medizinische Fragen. Und es ist eine medizinisch herbeigeführte Krise. Aber trotzdem kann man das hinübernehmen zu den Ereignissen am Ende dieser Weltgeschichte. Wir können sehen, dass das Ganze leicht geschehen konnte. Das ist jetzt kein Mysterium mehr. Man muss sich nicht mehr fragen, oh, wie wird das alles einmal kommen? Ich habe mich früher schon gewundert. Ich dachte früher, wie kriegen sie die ganze Welt dazu? Denn es gibt doch immer Leute, die für dieses oder jenes aufstehen. Aber jetzt wissen wir, dass die Welt in jede ihnen angenehme Richtung bewegen können. Es ist also eine Zeit, in der wir wirklich unsere Lenden gürten sollen, um mit Offenbarung 13 vertraut zu werden und mit Offenbarung 14. Und auch um Christus noch näher zu kommen. Ansonsten werden wir es nicht schaffen. Wir werden sonst einfach mit der öffentlichen Meinung mitgehen. Und das nächste Mal wird es schwerer werden. Es wird schwerer werden.
Ich denke, dass wir jetzt viele Krisen haben. Du hast die Gesundheitskrise angesprochen. Wir haben die, wie heißt es, Genderkrise.
Ja.
Wir haben diese Klimakrise. Und so wie es aussieht, wird das alles dazu benutzt, um die Leute zu beobachten und sie in einen Zustand zu versetzen, in dem sie leicht durch, wie soll ich sagen, zufällig hereingekommene Gesetze zu allen möglichen Dingen gezwungen werden können. Es sieht so aus, als ob es hier eine große Gefahr gibt, die auch in Zukunft wieder auftauchen könnte. Glaubst du, dass das, was wir jetzt sehen, zukünftig auch auf religiöse Angelegenheiten überschwappen könnte?
Ja, ich glaube, dass das geschehen wird. Es kann nicht, also ich glaube, es muss erst noch weitere Krisen in der Welt geben. Um die Leute so aufzubringen, ich glaube, dass wir immer noch zumindest in der ersten Welt in einer weitgehend säkularen Welt leben. Die zweite Welt nicht so sehr und auch die dritte nicht. Aber ich denke, etwas, eine wirkliche Katastrophe, ich weiß nicht in welcher Form, ob das jetzt vielleicht ein Atomkrieg oder ein extremer Zusammenbruch der Finanzen wäre, es müsste etwas sein, das die Menschen aus ihrem apathischen Zustand reißt, soweit es spirituelle Dinge angeht, sodass sie sich nach einer besseren Welt sehnen, nach einer moralischen Welt und nach der Welt von früher. Dann sagen sie, ja, wir haben eine Lösung. Sie haben all die Kontrollmechanismen. Es kann also sehr schnell passieren. Die letzten Ereignisse werden schnell geschehen. Ja, die letzten Ereignisse werden schnell gehen. Wir wissen das. Viele Leute wachen jetzt auf. Viele Leute ziehen jetzt ihre Bibeln heraus und lesen sie. Sie schauen in den Himmel und fragen sich, was vor sich geht. Denn die Welt, die wir immer noch genießen konnten, ist Vergangenheit. Es ist eine neue Weltordnung, die jetzt kommt. Die Prophetie aus Daniel und Offenbarung findet ihre endgültige Erfüllung. Wir müssen alarmiert sein. Wir müssen aus unserer Bequemlichkeit herauskommen.
Nachdem Australien ja ein sogenanntes christliches Land ist, hast du jemals versucht, beispielsweise Offenbarung 13 den Parlamentsmitgliedern oder den Politikern zu erklären?
Ja, das habe ich bei vielen Menschen versucht. Ob jetzt bei aktuellen Parlamentsmitgliedern, ich denke, dass ich momentan nicht genug Zugang zu ihnen habe, um das zu können. Aber ich glaube definitiv, dass ich in irgendeiner Form bei Gelegenheit die tiefere Bedeutung mitteilen kann. Auch diesen Leuten, oh ja. Und das sehe ich auch als Teil meines Jobs. Doch ja. Wenn es Gott recht ist, dass ich dort sein soll, dann habe ich eine zweifache Verpflichtung. Nicht nur eine politische Verpflichtung, sondern ich möchte mit den Leuten auch die Wahrheit, das Leben und die Hoffnung teilen.
Was glaubst du, wäre ein angemessener Zeitraum, um die Australier mit der gegenwärtigen Wahrheit zu erreichen?
Die letzten 35 Jahre war ich aktiv in der Gesundheitsarbeit mit Gesundheitszentren. Gott hat mir das aufs Herz gelegt, als ich so Ende 20 war, dass ich diese Arbeit machen sollte. Ich habe mich darauf eingelassen und deren Effektivität gesehen. Und ich liebe diese Arbeit auch. Gegenwärtig habe ich immer noch das Misty Mountain Lifestyle Retreat. Leute kommen dorthin und wir können ihnen helfen. Ich weiß gut, dass Hilfe bei der körperlichen Gesundheit das Denken der Leute für spirituelle Dinge öffnet. Und das ist ein effektiver Weg. Ich liebe diese Arbeit. Und wie ich sagte, arbeiten wir noch dort und ich bin dort immer noch ziemlich eingebunden. Wir haben also momentan eine Gesundheitskrise, die immer noch größer werden wird. Und ich denke, dass die Gesundheitsarbeit einen sehr wichtigen und entscheidenden Platz hat. Ich denke, alle Facetten, ob das jetzt die Arbeit der Buchevangelisten ist oder evangelistische Arbeit, die pastorale Arbeit, was auch immer. Aber ich mache eben das und dazu hat mich Gott berufen. Ich denke, dass es eine effektive Arbeit ist und mir ist immer noch, auch wenn ich mich mit diesem politischen Arm befasse, sehr bewusst, dass ich in der Gesundheitsevangelisation arbeite und das fördere.
Mhm. Glaubst du, dass diese Gesundheitsevangelisation die Arbeit in den letzten Tagen sein wird?
Ich denke schon. Ich meine, die Leute werden alle vereint sein in einer Welt und sie werden immer kränker. Und wenn wir ihnen Hilfe anbieten können, wenn wir ihrem sterblichen Körper helfen können und dazu das Leben Jesu ansehen, er zog umher und tat Gutes. Er ging in manche Dörfer und danach gab es keine Kranken mehr. Ich denke, dass das einen großen Einfluss auf seinen Dienst hatte, weil er ihnen tatsächlich physisch half. Und dann hörten sie seinen Worten zu. Seine Worte allein hatten schon Kraft, aber die Macht, ihnen mit ihren weltlichen Beschwerden zu helfen und auch dieses Mitgefühl und die Liebe zu haben, das zu tun, das verändert die Menschen. Denn die Leute hungern danach, Menschen zu sehen, die tatsächlich die Wahrheit repräsentieren. Und ich weiß, dass wir bei uns wunderbare Mitarbeiter haben. Wir haben ganz wunderbare Leute. Uns wird dann gesagt, wir haben noch nie solche Leute getroffen. Das ist so erstaunlich, von sehr wohlhabenden Leuten bis zu den ganz normalen Leuten. Welchen Weg sie auch immer einschlägt, bietet die Gesundheitsarbeit diese Gelegenheit. Die adventistische Gesundheitsarbeit ist von der pharmazeutischen Medizin gekidnappt worden. Das ist eine Schande. Das ist nicht die Gesundheitsarbeit, die uns gegeben wurde. Ja, ich weiß, dass wir in unseren Krankenhäusern gemeinhin freundlichere und mitfühlendere Mitarbeiter haben als in den Mainstream-Einrichtungen. Aber ihre Methodik des sogenannten Heilens gründet sich nicht auf Gottes Plan. In Wirklichkeit widersetzt sie sich Gottes Plan. Deshalb ist das nicht die Gesundheitsbotschaft. Wir ermutigen dazu. Natürlich erklärt meine Frau Barbara O'Neill die einfachen Behandlungen, die 8 Gesundheitsgesetze, und wir erhalten jeden Tag Briefe von Menschen, die körperlich Befreiung erfahren haben und schätzen und jetzt mehr über das Geistliche erfahren wollen.
Das ist schön zu hören. Du propagierst einen gesunden Lebensstil. Du propagierst Freiheit für die Menschen. Und du arbeitest in dem Feld, in das Gott dich gesetzt hat. Und ich wünsche dir, dass du auch weiterhin ein Segen für die Menschen in Australien bist. Vielleicht sogar weltweit. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du dir die Zeit für dieses Interview hier bei uns genommen hast. Denn wir haben oft Bilder aus Australien gesehen und auch ein wenig darüber gesprochen. Aber du bist der erste Augenzeuge, den wir hier haben. Und du hast uns gezeigt, wie gefährlich dieses neue System sein kann.
Ich kann nicht untertreiben, wie gefährlich das System wirklich war und wie viel Furcht es in Australien gab und wie brutal unsere Polizeikräfte wurden. Ich war bei einem Treffen, da schickten sie nicht nur die Polizei hin, sie schickten das Überfallkommando mit Schilden und Knüppeln und da waren nur Mütter und Väter. Sie hatten Hunde dabei. Ich dachte mir, so würde man vielleicht einen Aufstand im Gefängnis mit den schlimmsten Verbrechern niederschlagen. Aber hier waren Mütter und Väter und ich sah auch alte Leute, die man auf den Boden zerrte. Ich wurde Zeuge von wirklich grausamen Praktiken. Ich wurde auch auf den Boden gedrückt und meine Arme wurden sehr schmerzhaft verdreht. Nein, das ist keine sehr angenehme Erfahrung. Dazu der Gedanke, dass das von unserer Regierung verfügt wurde. Ich kann dir sagen, dass die Dinge, die du aus Australien gesehen hast, der Wahrheit entsprechen. Es hat uns in Australien geschockt. Es ist eine große Schande. Es ist gegen jeden freiheitlichen Grundsatz in unserer Verfassung in Australien. dass das eigene Volk so brutal angegriffen wurde, doch das geschah. Das ist real. Und da wird noch mehr kommen.
Wir sollen Wächter sein, die die Zeichen der Zeit sehen. Und den Leuten sollen wir sagen, was noch kommt. Und wir sollen ihnen auch Hoffnung bringen, ihnen das Evangelium bringen und ihnen zeigen, dass etwas Neues kommen wird nach dieser neuen Weltordnung. Denn dann wird es die wirkliche neue Weltordnung geben und Jesus wird sein Reich für immer aufrichten. Danke, Michael, es war schön, dass du hier warst.
Es ist mir ein Vergnügen gewesen, hier zu sein. Ich habe es wirklich genossen, mir Deutschland anzusehen. Es ist ein großartiges Land. Es ist hauptsächlich von Land umgeben. Ich weiß, dass manche Teile von Australien sehr geschätzt werden, weil wir ja eine Insel sind. Aber ihr habt viele Nachbarländer und da kann es leicht zu Feindseligkeiten kommen. Ich kann verstehen, wie schrecklich es hier während des Zweiten Weltkriegs gewesen sein muss, als die Länder gegeneinander kämpften. Aber die Leute sind liebenswert und wir haben die Gastfreundschaft von Amazing Discoveries sehr genossen.
Vielen Dank. Das ist schön, das zu hören. Gott segne dich.
Gott segne euch auch.
Und auch vielen Dank, dass ihr dabei wart. Möge Gott auch euch segnen und helfen, dass wir uns hier bald wiedersehen können. Auf Wiedersehen.